Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Schule aktuell, der Podcast. Ich bin Jan Martensen, Lehrer und Ihr Podcast-Host hier im schleswig-holsteinischen Bildungsministerium. Herzlich willkommen. Wer möchte, erhält in dieser Folge Einblick in zwei sehr unterschiedliche und sehr interessante Bereiche unserer Schullandschaft. Da ist zum einen ein Gespräch mit einer kleinen Delegation der Flensburger Max von der Grünschule über die Frage, wie man Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen ein sinnvolles Bewegungsangebot machen kann. Da, Spoiler, geht nämlich viel mehr, als man vielleicht denkt. Außerdem habe ich mit einer Kollegin und einem Kollegen von Fehmarn gesprochen. Die Schulleiterin und ihr Koordinator berichten über den Status der Inselschule als UNESCO-Schule und was ein Floß damit zu tun hat. Und wir freuen uns über eine echte Goldmedaille. Sie sehen also, es ist für jeden und jede etwas dabei. Weiterführende Links dann in den Shownotes. Schön, dass Sie uns heute zuhören. Moin. Die UNESCO, von Englisch United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ist die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. In Deutschland ist die deutsche UNESCO-Kommission die Schnittstelle zwischen Regierung, Zivilgesellschaft und der UNESCO selbst und wirkt an der Ausgestaltung der deutschen UNESCO-Mitgliedschaft mit. Weltweit gibt es außerdem sogenannte UNESCO-Projektschulen. In Schleswig-Holstein sind diese durch ihre besondere Lage eng mit den anderen Ostsee-Anrainerstaaten verbunden. Fast alle Schulen sind im Baltic Sea Project engagiert, das ein Flaggschiff der UNESCO ist zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Rund 200 UNESCO-Projektschulen in 9 Ländern kooperieren in diesem Netzwerk. Doch was genau heißt das konkret für die Schulgemeinschaft? Wie füllt man diese guten Ideen mit Leben? Dazu spreche ich nun mit der Schulleiterin der Inselschule Fehmarn und ihrem Koordinator für Aus- und Fortbildung. Herzlich willkommen also an Frau Krohn und an Herrn Kreiselmeier.
Hallo.
Hallo. Schön, dass Sie da sind. Könnten Sie vielleicht einmal Ihre besondere Schule vorstellen in wenigen Sätzen? Das ist natürlich eine freche Frage, aber ich glaube, Sie schaffen es.
Es ist eine besondere Schule und sie vorzustellen ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Wir sind eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe und Förderzentrum, also fast ein All-Inclusive-Paket bis auf Grundschulen. Und wir sind circa 850 Schülerinnen und Schüler und um die 70 Lehrkräfte, die dort gemeinsam leben und lernen und hoffentlich sich viel wohlfühlen.
Seit wann sind Sie jetzt genau UNESCO-Schule und vor allem warum?
Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich gar nicht genau, seit wann die Fehmarner Schulen oder besser das damalige Gymnasium UNESCO-Schule war. Das konnte ich nirgendwo richtig herausfinden. Aber was ich genau weiß, ist, dass die Inselschule Fehmarn seit Bestehen, also seit 2007 UNESCO-Projektschule ist. Und auch anerkannte, weil wir das vom Gymnasium quasi mit übernommen haben. Ja, und was uns dazu bewegt hat, wir mussten es tatsächlich auch wieder selber entscheiden, denn das zeichnet, glaube ich, UNESCO-Projektschulen aus. Sie müssen immer weiter an sich arbeiten und sie müssen sich hinterfragen. Das heißt, die Schulkonferenz muss alle 5 Jahre bestätigen, dass sie auch weiter als UNESCO-Projektschule arbeiten wollen und auch den Antrag stellen, denn das entscheidet Bonn quasi.
Herr Kreiselmeier, wenn Sie jetzt so Ihre Schulgemeinschaft beobachten, was genau bedeutet das für diese UNESCO-Schule zu sein? Wo begegnen wir den Themen?
Eigentlich, wenn man möchte und die Augen aufhält, dann begegnet man der UNESCO-Schule eigentlich fast überall im Schulgebäude. Sichtbar natürlich einerseits so, dass wir es auch plakativ sehen. Also wir haben auch zum Beispiel die Ziele der UNESCO, die 17 Ziele der Nachhaltigkeit, die haben wir wunderschön bei uns im Treppenhaus aufgehängt, aber wir haben auch vorne gleich ein Banner und eine Stele, wo halt draufsteht, dass wir UNESCO-Schule sind. Aber das ist natürlich nur das Vordergründige. Wo man es vor allen Dingen halt auch merkt, ist das Schulleben. Also wir leben halt den UNESCO-Charakter, ob nun im einzelnen Fachunterricht, aber natürlich auch bei besonderen Veranstaltungen oder bei einzelnen UNESCO-Projekttagen.
Was bedeutet das, Sie leben den UNESCO-Charakter? Können Sie da konkret vielleicht einige Beispiele nennen, an denen man merkt, das ist hier was Besonderes?
Ja, dann bin ich einfach mal ganz egozentrisch und beziehe das auch auf meinen Unterricht. Also ich bin einerseits naturwissenschaftlicher Lehrer, andererseits auch Techniklehrer. Und da fällt es mir, muss ich auch sagen, sehr leicht, diese UNESCO-Ziele zu verfolgen und auch meinen Schülerinnen und Schülern zeigen. Also wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und wir sprechen über Biologie oder über Naturwissenschaft, ich denke mal, das ist relativ deutlich, Ressourcenschonung zum Beispiel und Ähnliches dann dort auch im Unterricht zu behandeln. Das machen wir auch sowieso, meinen Kolleginnen und Kollegen, die fragen, wie sollen wir das jetzt in unseren Unterricht mit einbetten, denen ist einfach nur zu sagen, macht ihr doch sowieso, wenn sie einfach den Unterricht so machen, wie sie ihn eigentlich auch sonst machen.
Und Sie haben ja nun den UNESCO-Schwerpunkt auch im Wahlpflichtbereich nochmal, sag mal, angesippt. Wie vertiefen Sie da das große Thema?
Also erstmal war es ein Wahnsinnserfolg, die Vertiefung an sich hinzubekommen durch die Anbindung an einen Wahlpflichtkurs. Das war tatsächlich, finde ich, ein Meilenschritt, weil es bei den UNESCO-Projektschulen immer die Schwierigkeit gibt, da gibt es irgendwo eine AG und einen Koordinator und die wuseln vor sich hin und machen tolle Sachen und die kommen dann auch in die Presse, also so nach außen hin wird was gemacht. Aber die ganze Schulgemeinschaft kriegt im Grunde genommen nichts mit, weil es nicht nachhaltig in der Schule selbst verankert ist, sondern nur für die Handvoll Leute, die enthusiastisch in dieser AG arbeiten. Und das war etwas, was wir unbedingt eben in diesen Whole School Approach, wie es jetzt ja so schön heißt, mit hineinbringen wollten. Wie können wir UNESCO wirklich, wie können wir die Gedanken, die dahinter stehen, in die Schule reinbringen? Das ist immer das Problem, die Herausforderung an Schule, dass es nicht nur die paar Begeisterten gibt. Und das Ein Schritt dazu, ein Teil dazu war eben diesen WP zu installieren. Der heißt bei uns Long Life. Also wir haben überlegt, ist UNESCO ein Name, den wir nehmen können? Aber UNESCO selber ist letzten Endes eine Titulierung, die uns als Erwachsenen vielleicht so ein bisschen was sagt. Oh, es ist das große UNESCO-Programm. Aber für Schülerinnen und Schüler eigentlich überhaupt nicht greifbar ist. Also insofern haben wir uns dagegen entschieden und gesagt, es ist Long Life. Es geht um all diese Bereiche. Die sind auch im Fachcurriculum so verhaftet wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, ja, mit Schwerpunkt. Aber wir haben es nicht so benannt, weil es eigentlich zu abstrakt ist und weil es darum geht, bei den Kindern Sensibilitäten zu schaffen und Dinge einzupflanzen, auf die sie achten und nicht darum, dass sie hinterher sagen, wir haben etwas für UNESCO getan.
Was erlebe ich denn als Long-Life-Schülerin oder Long-Life-Schüler? Denn ich meine, so ein Wahlpflichtkurs verpflichtet natürlich schon, dass man auch regelmäßig teilnimmt. Das ist ja Unterricht. Das bedeutet, man kann nicht nach 2 Monaten sagen, oh, ich möchte doch lieber woanders hin.
Nein, sie verpflichten sich für 4 Jahre und 4 Stunden pro Woche. Das ist schon eine Menge Unterricht. Und natürlich werden dort auch Arbeiten geschrieben. Also es ist halt ein Unterrichtsfach. Wozu verpflichten sie sich? Also sie werden sicherlich sehr stark in Projekte eingebunden, auch die ganze Schulgemeinschaft nachher letzten Endes betrifft, die vorgeplant werden, die vorstrukturiert werden, wo es genau um diese Fragen geht. Wie können wir die Schulgemeinschaft mitnehmen? Wie können wir Sachen deutlich machen? Wie können wir sie nach außen auch tragen? Es geht um Themen, die wirklich sehr, sehr stark, vielleicht auch basisdemokratisch sind, die um das eigene Empfinden und das soziale Miteinander geht, genauso wie nachher um Nachhaltigkeitsthemen. Also das ist tatsächlich für diese 4 Jahre sehr gestaffelt und ein langer Weg. Der ist im Grunde aber sehr, sehr stark auch an Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die haben ja auch ein Curriculum angedockt, weil sich das da nicht sehr unterscheidet.
Man kann also die Welt ein bisschen besser machen und sich für die Schulgemeinschaft engagieren, muss aber trotzdem Leistungsnachweise erbringen. So habe ich es, glaube ich, jetzt richtig verstanden.
Ja, es ist ein Schulfach. Es ist ein Schulfach und es müssen auch Leistungsnachweise erbracht werden. Nicht alles sind nur Klassenarbeiten, aber auch das ist der Fall. Logischerweise bei einem 4-stündigen Fach ist das so vorgesehen.
Und außerhalb des Wahlpflichtbereichs haben Sie aber auch dafür gesorgt, dass sozusagen auf das Jahresraster gesehen, auf den Jahreskalender auch überall feste Punkte sitzen, oder?
Ja, genau. Wir haben also in den Fachschaften dort für uns auch festgelegt, in welchem Bereich wir dort die UNESCO-Ziele spiegeln wollen. Und im Fach Biologie ist das zum Beispiel dann im April, meine ich, immer ein gewisses Zeitfenster, wo wir dann auch im Fach etwas zum Thema machen. Da sind wir aber als Fachlehrkräfte auch durchaus frei, was das jetzt sein könnte. Ja, aber darüber hinaus, also neben dieser Verbindlichkeit, haben wir natürlich dann auch die Möglichkeit, ganz freie Projekte zu gestalten. Und wir haben zum Beispiel dann auch so eine Zusammenarbeit mit einem Naturschutzverein auf Fehmarn aufgebaut, der jetzt auch schon über mehrere Jahre läuft. Und das ist natürlich auch etwas, was da muss man auch ein gewisses Interesse von Schülerseite dann auch mitbringen, weil das sind dann auch meistens Aktionen, die finden außerhalb der Schulzeit statt und auch am Wochenende. Und das geht auch nur mit eigenem Interesse dann auch, das dann aufrecht zu erhalten. Und da haben wir jetzt zum Beispiel über die Jahre hin ein Brutfloß installiert auf einem der zahlreichen Seen, auf Fehmarn auch.
Moment mal ganz kurz, ein Brutfloß?
Ja.
Ich habe auch studiert, aber was anderes als Sie, das müssen Sie mir einmal erklären.
Ja, also wir haben natürlich die Insel Fehmarn ist ja touristisch gesehen sehr, sehr frequentiert, das ist ja auch gut so. Aber das führt natürlich dann auch dazu, dass bestimmte Tierarten von ihren eigentlichen Naturräumen auch verdrängt werden. Und wir als Menschen sind natürlich aufgefordert, dafür einen Ausgleich zu schaffen. Unter anderem zum Beispiel sind das die sogenannten Brutflöße. Das sind Flöße, auf denen eigentlich nur ein Kiesbett zu finden ist, auf denen dann die Vögel brüten können in der Brutsaison.
Die sind so verankert dann und
ja, sind dann verankert, genau, das ist auch jetzt nichts Neues. Unser Projekt ist natürlich dann wieder was ganz Besonderes, weil wir dieses Projekt mit einer gewissen digitalen Technik ausgerüstet haben und diese dann wiederum auch mit Solartechnik irgendwie also energetisch betrieben wird. Und wir können dann im Sommer den Brutbetrieb auch über eine Antenne streamen. Und theoretisch könnte man sich dann den Brutbetrieb auch von überall auf der Welt dann angucken.
Nun habe ich natürlich durch die Fragestellung und durch meine Rückfragen auch ein bisschen viel Negativität suggeriert, im Sinne von, es werden Klassenarbeiten geschrieben und wir müssen Kinder irgendwie sozusagen reinlocken in Projekte. Denn das Ganze wird Ihnen nicht so ganz gerecht. Es ist ja sehr erfolgreich, was Sie tun. Sie haben ja genug Kinder, die sich an den Projekten beteiligen. Und zwar sogar so erfolgreich, dass außerhalb dieser verpflichtenden Projekte oder der verpflichtend freiwilligen Projekte, also wo man, bei denen man sich die Themen wählen darf, auch, sag ich mal, Satelliten entstehen, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hatte. Das ist ja so eine Art Sog, in den die Schule dann gerät, oder?
Ja, genau. Es entstehen eben genau aus diesem Vibe, aus den Stimmungen heraus immer weitere Dinge, die sich dann so ein bisschen verselbstständigen. Also wo Ideen gepflanzt werden, häufig auch Ideen, die wir bekommen, wenn wir mit Gruppen von freiwilligen Schülerinnen und Schülern zu den UNESCO-Tagungen fahren oder eben auch in dem BSB-Projekt die internationalen Austausche und Netzwerk, wo die Schülerinnen und Schüler einfach davon profitieren, sich mit anderen auszutauschen und dort wieder Ideen zu sammeln. Und dann kommen so kleine Pflänzchen mit hinein, manchmal auch direkt über mich, weil ich ja auch zu solchen Dingen fahre und viel da unterwegs bin. Und so kommt es dann, dass ich irgendwann zur SV gehe zum Beispiel und sage, Mensch, ich habe hier ein super Beispiel von einer Schule irgendwo in Deutschland. Die SV, die war so toll und die hat mich so beeindruckt und die haben das Schülerparlament so und so aufgebaut. Viel mehr Partizipation und mehr von dem, was ihr eben sagt, geht auch in die Klassen rein. Kommunikation ist ja für alle Beteiligten in Schule schwierig. Und so werden kleine Pflänzchen gesät und die gehen wieder los damit und machen daraus dann was Eigenes und sagen, ja, Frau Krohn, wir haben uns das angeguckt, so war das ja ganz cool, aber wir finden, für uns passt das so viel besser. Und das sind im Grunde genommen die Aspekte, an denen ich festmache, wir sind UNESCO-Schule. Also wir bringen Werte hinein, wir geben die Sicherheit, ihr könnt auch selber was entwickeln, ihr macht da weiter und ihr seid gut in dem, was ihr tut. Sodass tatsächlich auch Partizipation, gelebtes Miteinander möglich ist.
Ist denn das nun tatsächlich eine sehr persönliche Frage, aber ist es denn, wenn Sie da so stehen und sitzen und am Türrahmen lehnen und das so beobachten, was da alles so passiert, auch Sachen beobachten, die Sie gar nicht angestoßen haben, sondern die sich ergeben haben aus Projekten, ist das nicht ganz wunderbar?
Unbedingt. Also mich erfüllt das tatsächlich mit Glück. Ich finde es richtig schön. Und es ist vor allen Dingen nicht selten, dass mir das begegnet. Also wenn ich durch dieses Schulgebäude laufe.
Mit glasigen Augen.
Mit glasigen
Augen. Ganz zufrieden.
Ja, nein, ich finde es, wir sind eine ganz normale Schule. Wir kochen mit Wasser. Aber ich finde es unglaublich schön, wenn man durch die Gänge geht und sieht, wie Schülerinnen und Schüler dort interagieren und Dinge machen. Mich erfüllt das schon mit Glück. Und es hat was damit zu tun, dass wir immer wieder darauf aufmerksam machen und nicht müde werden, daran zu arbeiten. Davon bin ich überzeugt.
Welchen Tipp geben Sie denn jetzt Kolleginnen und Kollegen, Eltern, die das jetzt hören, vielleicht sogar auch Schülervertretungen, die sagen, ach, das wäre doch vielleicht auch was für uns. Soll man mal Kontakt aufnehmen zu einer UNESCO-Schule oder gibt es einen anderen Weg?
Nein, also kommen Sie morgen vorbei. Ne, könnte ich also jetzt einfach mal die Einladung äußern. Und meine Schulleiterin nickt auch gerade. Ich kann das wirklich nur bestätigen. Und ich brauche auch immer die Bestätigung von außen. Sicherlich, ich finde auch immer, es ist ganz toll. Vielleicht ist man auch ein bisschen persönlich eingefärbt, aber gerade gestern hatte ich auch wieder ein Vorstellungsgespräch für eine zukünftige Lehrkraft, mit der ich dann da in der Mensa stand, mitten in der Pause. Und also sie machte mich darauf aufmerksam, was das für eine tolle Atmosphäre hier bei uns ist. Und das ist immer natürlich das Tolle daran, dass es dann von außen auch bestätigt wird.
Ich möchte mich bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie Zeit hatten, uns heute einen kleinen Einblick zu geben. Kleiner Einblick betone ich deswegen nochmal so doll, weil es ja wirklich ein sehr großes Feld ist, auf dem Sie dort ackern. Das sehen wir aber ja morgen alle, weil wir uns bei Ihnen in der Schule treffen. Alles Gute für Sie, vielen Dank.
Ich kann nur sagen, alle sind herzlich willkommen. Wir haben immer gerne Gäste und ich bedanke mich auch. Ich fand das wirklich eine schöne, spannende Angelegenheit hier.
Die Max von der Grünschule in Flensburg ist eine in vielerlei Hinsicht besondere Schule und mit zwei Mitgliedern des multiprofessionellen Teams möchte ich jetzt darüber sprechen. Herzlich willkommen an die Lehrkraft Gesa Bartke und an die Ergotherapeutin Ilke Hansen. Moin.
Hallo. Ja, hallo.
Bitte stellen Sie Ihre Schule doch ganz kurz vor.
Ja, gerne. Also die Max-von-der-Grün-Schule ist ein Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung. Genau, wir sind ansässig in Flensburg, ganz im Norden von Schleswig-Holstein. Und bei uns sind derzeit 66 Schülerinnen und Schüler bei uns am Standort. Genau, als Förderzentrum sind wir natürlich einmal für die Stadt Flensburg zuständig und auch für den Kreis Schleswig-Flensburg. Wir haben also ein relativ großes Einzugsgebiet. Haben aber gleichzeitig auch noch den Bereich BUK, das bedeutet Beratung und Unterstützung im Bereich KME. Und da sind wir nur für die Stadt Flensburg zuständig und auch für alle allgemein- und berufsbildenden Schulen eben hier in Flensburg und auch für die dänischen Schulen. Genau, zusätzlich eben zu den 66 Schülerinnen und Schülern, die bei uns am Standort sind, haben wir auch noch 165, für die wir eben beratend tätig sind. Das heißt, die sind an den Regelschulen und da unterstützen wir dann eben.
Die Kinder mit Beeinträchtigung haben ja alle nicht dieselbe Beeinträchtigung. Können Sie einen kleinen Einblick geben in die körperlichen Herausforderungen, denen sich diese Schülerinnen und Schüler stellen müssen?
Ja, klar, gerne. Also wir haben natürlich mal platt gesagt so klassisch die Rollifahrer bei uns, das heißt Kinder, die nicht laufen können, die im Rollstuhl sitzen, beispielsweise ICP, also infantile Zerebralparese, Spina Bifida, das sind so die Klassiker, sage ich mal. Und aber darüber hinaus haben wir natürlich auch noch Kinder, die beispielsweise Anfallsleiden haben wie Epilepsie oder eben auch chronische Erkrankungen, zum Beispiel Rheuma. Also eine sehr große Bandbreite.
Und auch für diese Kinder gilt die Schulpflicht. Ich würde sogar sagen, diese Kinder haben auch ein Recht auf Unterricht und ein Recht auf Schule. Und deswegen haben Sie eben ein Konzept, das auch diesen Kindern ermöglicht, trotz der Einschränkung möglichst viel zu lernen. Dazu gehört auch, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, dass Bewegung ganz, ganz wichtig ist. Da muss ich tatsächlich nochmal genauer nachfragen. Was heißt denn Bewegung für Menschen mit Beeinträchtigung? Sie sind ja Sportlehrkraft. Wie stellen Sie sicher, dass sich auch Kinder, die nicht laufen können, bewegen?
Also bei uns in der Schule ist es natürlich so, dass wir auch ganz klassisch wie an jeder anderen Schule den Sportunterricht haben. Uns ist es darüber hinaus aber natürlich auch super wichtig, dass wir uns eben im Alltag und im Unterricht bewegen und auch den Schülerinnen und Schülern, die eben körperlich eingeschränkt sind, möglichst vielfältige Angebote eben liefern.
Das heißt, Sie haben im Unterricht ja auch Bewegungszeiten fest integriert. Also klingelt dann irgendwann ein Wecker und dann heißt es, nein, genug geschrieben, jetzt müssen wir uns alle bewegen.
Nein, ganz so ist das natürlich nicht. Also ich kann ja mal direkt aus meinem Unterricht erzählen. Bei uns in der Klasse ist es zum Beispiel so, dass wir direkt morgens mit einer Runde Yoga starten. Das heißt, wir gucken erstmal, dass alle ein bisschen in Bewegung kommen. Und bei uns im Schulalltag haben wir natürlich auch die klassischen 45-Minuten-Stunden. Allerdings sind wir da zum Teil ein bisschen freier, sodass ich auch individuell gucke, wie sind meine Schülerinnen und Schüler gerade drauf? Brauchen die vielleicht einfach mal eine kurze Pause? Und dann streuen wir auch immer mal so Bewegungspausen ein. In meiner Klasse haben wir zum Beispiel so klassische kurze kleine Workouts, wo wir dann Übungen haben, die ja für alle Schülerinnen und Schüler machbar sind. Gegebenenfalls haben natürlich auch einige vielleicht individuelle Übungen. Und dann machen wir kurz mal ein kleines Workout, um wieder ein bisschen wach zu werden und gehen natürlich bei gutem Wetter auch gern mal kurz vor die Tür und bewegen uns da ein bisschen.
Frau Hansen, können Sie uns das Konzept erläutern, das die Schule in Bezug auf das therapeutische Angebot macht? Denn ich hatte ja vorhin gesagt, multiprofessionell, das heißt, da sind nicht nur pädagogische Fachkräfte, sondern auch Menschen mit eindeutig medizinischer Ausbildung, wie Sie zum Beispiel. Also was für einen Service, was für eine Leistung bietet die Schule den Kindern mit den speziellen Bedürfnissen?
Ja, mache ich gerne. Also Bewegung ist wichtig und gerade eben auch in unserem Förderzentrum. Und ja, es ist ja schon so, dass Kinder und Jugendliche einfach deutlich mehr sitzen heutzutage. Und ja, dass eben dadurch Bewegung einfach super wichtig ist. Ja, das, was wir anbieten, das sind einfach so verschiedene Sachen. Wir machen von therapeutischer Seite zum Beispiel Gruppenangebote für die erste und zweite Klasse. Das ist einmal wöchentlich, findet das statt, jeweils eine Einheit. Und da machen wir sowohl Wahrnehmungsförderung als auch Bewegungsförderung.
Und das ist dann fest in den Stundenplan, den Wochenplan der Kinder
genau,
integriert?
Genau, das ist fest integriert. Das ist eben zusätzlich oder während der Unterrichtszeit sozusagen. Ja, und das machen eben wir Therapeuten. Das macht einmal die Physiotherapeutin, die macht Bewegungsförderung. Und Bewegungsförderung heißt, dass eben ja, Bewegungsmöglichkeiten in verschiedenen Variationen angeboten werden, um die Basissinne oder um sich in den Basissinnen gut zu stärken, zu spüren. Ja, und es geht auch um das Spiel in der Gruppe. Also es geht eben auch um das soziale Lernen zum Beispiel in dieser Bewegungsförderung. Und dann gibt es eben die Wahrnehmungsförderung, das mache ich. Und ja, da geht es eben um Wahrnehmung, wie eben jetzt der Name schon sagt. Und Bewegung und Wahrnehmung kann man ja auch nicht unbedingt trennen. Also das hängt ja ganz eng zusammen. Also ohne Bewegung keine Wahrnehmung, ohne Wahrnehmung keine Bewegung. Ja, und wir arbeiten aber mehr so mit Alltagsmaterialien. Wir erproben verschiedene Materialien. Es geht auch mehr um so ein Ausprobieren, ja, um kreative Ideen entwickeln, ins Handeln zu kommen. Also da geht es eigentlich mehr so um das Ausprobieren mit verschiedenen Materialien zum Beispiel.
Frau Bartke, die Bedürfnisse Ihrer Schülerinnen und Schüler in Bezug auf Bewegung und Sport wäre mein nächstes Thema für Sie. Allerdings schiebe ich noch so eine kurze provokante Frage vorneweg. Haben denn Kinder im Rollstuhl oder Kinder mit anderen Beeinträchtigungen genau wie andere Kinder manchmal auch gar keinen Bock auf Sport und erfinden Ausreden, warum sie das jetzt nicht können? Und zweitens, haben denn Kinder mit Beeinträchtigung manchmal auch riesige Talente und ziehen zum Beispiel Sie im Rolli-Basketball komplett ab?
Oh, das finde ich eine schöne Frage, ehrlich gesagt. Ja, es kommt durchaus vor, dass auch Kinder im Rollstuhl oder auch Kinder mit anderen Beeinträchtigungen nicht so Bock auf Bewegung und Sport haben. Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Also einige sind halt einfach nicht so bewegungsfreudig. Die haben halt wirklich einfach keinen Bock. Es gibt, glaube ich, auch welche, ja, die vielleicht aufgrund ihrer Beeinträchtigung um ihre Schwächen wissen und dadurch dann so ein paar ja, Gebiete im Sportunterricht, sage ich mal, umfahren. Aber es gibt tatsächlich auch große Talente beziehungsweise einfach auch Überraschungen. Wir hatten es jetzt gerade neulich im Sportunterricht, eine Schülerin mit ICP, die eigentlich viel von ihrer Schulbegleitung geschoben wird, hat sich herausgestellt, dass sie in einem Rolli-Parcours mit ihrer einen Hand, mit der sie den Rollstuhl bedienen kann, hervorragend durch diesen Parcours kam. Und das haben wir tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren, in denen wir sie hatten, noch gar nicht bemerkt. Und das ist dann schon schön, wenn man auch mal feststellt, okay, krass, die können einen echt überraschen.
Und dann hat ja eventuell auch der Sportunterricht dafür gesorgt oder die Bewegung dafür gesorgt, dass der Alltag einfacher wird.
Ja, definitiv. Also da kann man natürlich auch sich immer gut zuarbeiten, ne? Dass man dadurch, also ich würde sagen, so funktioniert ja auch so ein multiprofessionelles Team, dass wir eben teilweise auch mit den Therapeutinnen uns absprechen, okay, woran arbeitet ihr gerade? Wie können wir das, was vielleicht in der Ergotherapie für den Alltag gemacht wird, zu uns in den Unterricht holen und umgekehrt Unterrichtsinhalte in die Ergotherapie und in den Alltag auch integrieren und reinbringen?
Und dann arbeiten Sie aber, um den Kreis zu schließen, tatsächlich wahrscheinlich mit den gleichen pädagogischen Kniffen, um Kinder in Bewegung zu kriegen, wie jede andere Kollegin, wie jeder andere Kollege in diesem Land, oder?
Ja, auf jeden Fall. Am Ende des Tages ist es ja egal, ob Sie jetzt eine Beeinträchtigung haben oder nicht. Es sind natürlich immer noch Schülerinnen und Schüler und teilweise auch Kinder. Und die haben zum Teil auch kreative Ideen, wie man um sowas herumkommen kann, also um den Sportunterricht. Und da arbeitet man einfach ganz normal als Pädagoge und auch unabhängig von Behinderung oder sonstigem. Also da ist der Unterschied gar nicht so groß, würde ich sagen.
Frau Hansen, Sie haben ja im Verlauf des Schuljahres ganz viele große Events, bei denen es um Bewegung geht. Da sind Sie ja therapeutisch auch beteiligt immer, ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Wir haben so ein paar Events. Und zwar ein Event, der findet im Sommer statt. Und zwar geht es darum, dass wir unseren Therapieraum in eine große Rutschlandschaft verwandeln, mit Hilfe von diversen Polstermaterialien, Planen, Creme und Wasser. Und das ist ein richtiger Spaß. Da geht es nämlich dann um diverse Bewegungserfahrungen, ja, eben auch wieder in den Basissinnen. Gleichgewicht wird reguliert, Tonus reguliert, das macht den Kindern einfach unglaublich viel Spaß.
Und alle dürfen teilnehmen.
Na, das regulieren wir ein bisschen. Also es dürfen alle teilnehmen, aber es geht nur um die Klassenstufen oder Lerngruppen 1 bis 4, weil für die Älteren ist das einfach dann auch irgendwann nicht mehr so schön, da auch so auf diesen, rumzurutschen und so. Das macht eher den Jüngeren Spaß. Und was auch großartig ist, dass gerade auch die Kinder mit motorischen Einschränkungen, dass die da einfach auch super gut mitmachen können und auch einfach total profitieren. Also das ist eine richtig schöne Aktion. Findet leider nur einmal im Jahr statt. Das ist unglaublich viel Aufwand,
ja, diesen Therapieraum umzugestalten. Viele Projekte, die etwas weniger Aufwand sind, aber auch was bringen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt noch ein weiteres Projekt, das findet auch einmal jährlich statt. Das ist aber auch mit Aufwand verbunden. Und zwar ist es so, dass wir zu Fasching das Glück haben, die große Sporthalle nutzen zu dürfen von dem benachbarten Gymnasium. Und da machen wir Großaufbauten, die wir dann, wo wir Stationen aufbauen zu verschiedenen Themen. Also es geht um Kletterlandschaften, es geht um große Wippen. Große Tunnel, große Schaukeln, also alles recht XXL, überdimensioniert, und das macht einfach den Kindern unglaublich viel Spaß, und es ist eben auch etwas, was sie nicht so tagtäglich erleben. Und auch da geht es darum, sich auszuprobieren, sich wahrzunehmen, auch sich einschätzen zu lernen. Viele Kinder können sich bei uns einfach, oder es gibt Kinder, die sich bei uns nicht so gut einschätzen können, die einfach Schwierigkeiten im Wahrnehmungsbereich haben und die einfach auch oft übers Ziel hinaus schießen, waghalsig sind. Und in solchen Situationen kann man da einfach auch ein bisschen mehr ausprobieren, ne? Es ist einfach alles ein bisschen großräumiger. Und darum geht es eigentlich bei diesen Bewegungslandschaften, so sich auszuprobieren und sich einfach auch wahrzunehmen und zu spüren.
Ich werde Ihre Schule und Ihren Kalender weiter beobachten, insbesondere auch um diesen Tag mit der Creme-Rutschlandschaft im Ergo-Raum im Blick zu behalten. Ich drücke Ihnen die Daumen für Ihre sehr wichtige Arbeit. Danke, dass Sie uns beide einen Einblick gegeben haben in dieses spannende Feld.
Sehr gerne.
Ja, danke schön.
Wussten Sie schon, dass die Lauenburgische Gelehrtenschule Ratzeburg Trägerin einer Goldmedaille ist? Im letzten Herbst holte die Ruder-Mädchenmannschaft der Jahrgänge 2007 bis 2009 bei Jugend trainiert für Olympia den einzigen Bundessieg für Schleswig-Holstein und nach über 10 Jahren wieder eine Goldmedaille für das Gymnasium. Angereist war übrigens eine beeindruckend große Delegation. Es hatten sich fast 50 Jugendliche qualifiziert. Die Lauenburgische Gelehrtenschule kooperiert in der Schwerpunktsportart Rudern mit dem Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein. Sie ist eine der wenigen Partnerschulen des Leistungssports. Herzlichen Glückwunsch. Produktionsteam Beate Hinse, Patricia Zimnick, Kai-Ole Nissen, David Ermes, Jan Martensen. Schule aktuell erscheint als redaktioneller Beitrag des Ministeriums für allgemeine und berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wiedergegebene Meinungen entsprechen nicht zwangsläufig der Meinung der Ministerin, der Redaktion oder des Produktionsteams.